Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ein Prosit. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 179. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mir gegenüber sitzt leicht verschnoddert Recki Recki ja. Freistadt Eifel.
Prost.
Ich mit einem kleinen Frosch im Hals. Keine Ahnung, was hier los ist. Kann sein, dass gleich alles den Bach runtergeht und wir abbrechen müssen. Aber wir versuchen durchzuhalten.
Ganz komisch, seit wenigen Stunden irgendwie habe ich Niesanfälle und mir läuft die Nase. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie die falsche Katze angefasst habe oder irgendwas. Mir mit der Katze die Nase geputzt habe. Irgendwas ist komisch.
Ich drück die Daumen. Du, direkt zu Beginn. Ein Prosit. Heino hat sich mal wieder daneben benommen.
Schon wieder?
Auf dem Oktoberfest.
Im Ernst? Ja. Was hat er denn jetzt wieder gemacht?
Er hat fröhlich Leila und lustig ist das Zigeunerleben gesungen.
Ups.
Und hat die Menge mitfeiern und mitgrölen lassen. Und sein Management verteidigt daraufhin Heino mit den Worten, solange es nicht verboten ist, wird Heino es auch singen.
Ja, genau.
So.
Mein Gott. Boah,
diese ganzen Heinos, Thomas Gottschalk und so, ne, die... Vielleicht sollte man das wie bei so einem Führerschein in Zukunft machen. Man muss immer so Öffentlichkeitsprüfungen ablegen, wann man aus der Öffentlichkeit abtreten muss.
Ja, der Übergang zwischen ja, der hat ja recht und boah, der hat aber verdammt Unrecht, ist sehr fließend. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen und auch vielleicht ein bisschen Gefühl für die Sache entwickeln irgendwie. Aber wenn man vielleicht so in dieser Schiene ist wie Heino, oder wie ein altes englisches Sprichwort heißt, man kann einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen.
Ja, ja gut, aber das ist ja genau dieses Thomas Gottschalk-Phänomen auch.
Ja, genau, genau.
Ja, ja, naja, ich sag mal, lassen.
Lass ihn, solange er noch kann. Ich wusste gar nicht, dass solche Leute wie er auch auf dem Oktoberfest auftreten.
Ich weiß nicht warum, ne? Dieses Oktoberfest in diesem Jahr verfolgt mich an allen Ecken und Enden. Warte, Frosch, Moment. An allen Ecken und Enden, weil ich habe noch nie so viel vom Oktoberfest mitbekommen. Das kann jetzt ein bisschen sein. Ich habe parallel, das ist auch direkt mein Tipp der Woche. Auch hier an der Stelle mal raus. Das habe ich im Podcast gehört, das Lederhosenkartell. Da geht es um einen Journalisten, der aber seit seiner Studienzeit jedes Jahr zu den Wiesen noch Rikscha fährt und nachts die betrunkenen Leute, insbesondere aus diesem High Society Käferzelt, dann auf die nächste Party fährt. Und der erzählt da Geschichten. Das sind 7 Folgen. Da geht es in der ersten Folge geht es halt um das Käferzelt, in der nächsten geht es um den Anschlag damals, jede Folge behandelt so ein eigenes Thema. Und das ist ja schon wirklich so eine Institution, dieses komische Fest und wie das entstanden ist und wie schwer es ist, da überhaupt drauf zu kommen, zu verkaufen. Und irgendwie bin ich da so unfassbar sehr im Thema und an jeder Ecke werde ich auch damit versorgt mit Themen und News darüber. Deswegen, du hast es wahrscheinlich überhaupt alles nicht mitbekommen. Ne?
Nee, ich höre das aber nur von dir.
Ich habe keine Ahnung.
Nee. Ja, Oktoberfest, ne?
Also genau, und mein Einstieg, ein Prosit. Ja. Ich hoffe, es ist, passiert jetzt nicht wieder, aber letzte Tage hatte ich halt einen Ohrwurm davon. Und das ist ja ein, habe ich auch erst dann jetzt gelernt, das ist ja so ein traditionelles Volkslied eigentlich. Und das wurde damals Anfang des 20. Jahrhunderts von irgendeinem großen Bierbrauer eingeführt, dass das alle paar Minuten in dem Zelt dann damals in der Schenke von der Kapelle angespielt wurde, um die Leute zum Trinken anzuheizen, damit die schneller trinken. Damit die öfter ihr Glas hochheben.
Aha. Ich überlege gerade, das Wort Prosit ist ja verschwunden. Das heißt ja heutzutage nur noch Prost, wenn man sich zuprostet und anstößt und so. Ich überlege die ganze Zeit, ich habe ja das große Latrinum, aber das ist sehr, sehr lange her. Was Prosit eigentlich bedeutet, das ist Latein, aber ich. Pro heißt für, aber ich.
Vielleicht sowas wie Gesundheit. Wohl bekommt's?
Wohl bekommt's? Sitt hat nichts mit Sanum der Gesundheit zu tun, deshalb, also, ja, da bin ich leider überfragt gerade.
Ich kann es ja mal als Hausaufgabe für nächste Woche rausfinden.
Ja, wenn ich es nicht vergesse, wie so vieles, dann gut. Ich schreibe mir das mal auf. Prosit Latein. So. Aber der jetzt vergangene Dienstag war mein Tag. Hm?
Wieso?
Fast wie ein zweiter Geburtstag. Es war der internationale Tag der älteren Menschen. Der 1. Oktober.
War das nicht der älteren Generation oder so?
Ja, der hat. Das ist so ein bisschen der deutsche Titel, der aber nicht mehr genutzt wird. Das war auch mal ein anderer Tag, irgendwie im April. Und international ist es der 1. Oktober. Und deswegen hat man den englischen Titel auf Deutsch übersetzt, der internationale Tag der älteren Menschen.
Ich verstehe das mit diesen Tagen ja eh nicht. Ne? Also jetzt heute, so Tag der deutschen Einheit, ist ja ein deutscher Feiertag. So.
Ja.
So, oder weil da was passiert ist. Aber dann gibt es ja diese ganzen, das ganze Jahr immer so komische Tage, wo Tag des Bleistifts und Tag der älteren Menschen und diesen ganzen.
Ja, und manche sind aber international.
Da gibt's ja auch, genau, aber da gibt es ja 1000 Listen, wann, was, wie ist. Also an einem Tag können ja auch 3 Tage des sein.
Genau. Und ich frage mich, wer sowas festlegt. Ob das die WHO ist oder die Bundesregierung in Verbindung mit dem EU-Parlament und der EU-Kommission oder gleich die UNO oder. Wer legt diese Tage?
Wenn die sich um so eine Scheiße kümmern, ne? dann sind wir alle aber in einem richtigen Problem.
Ja, dann haben die keine anderen Probleme mehr. Ja, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde das schön. Und dieses Jahr ist das mit dem Motto verbunden, digitale Gerechtigkeit für alle Altersgruppen. Und deswegen wünsche ich mir Snapchat mit großen Buttons und Grafiken.
Jetzt hasse mich. Was ist Snapchat?
Snapchat? Habe ich heute aufgeschnappt, als ich beim Physiotherapeuten auf der Bank gelegen habe. Und der hat sich mit seiner Mitarbeiterin, die quasi hinterm Vorhang einen anderen Patienten durchgequält hat, haben die sich unterhalten, dass ein Mitarbeiter, bla bla bla, der schreibt mit dem Chef immer auf Snapchat.
Aber ist das, ja, ich habe das irgendwie abgespeichert. Also zum einen ist das doch super alt, oder?
Ja, aber es ist, also ich weiß von meinen sehr jungen ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das alle benutzt haben, also so die knapp über Generation Z hinaus sind, würde ich sagen, so die End-20er bis 30er. Mhm. Für die ist aber das so normal das nicht, wie für uns Facebook. Und
hat das nicht irgendwas mit Fotos zu tun?
Ja, irgendwie schon. Ne? Ist das nicht das, was irgendwie nach kurzer Zeit verschwindet?
Deswegen, ich hab wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß.
Na, ich auch nicht. Dann habe ich nur so aufgeschnappt. Also ich denke, TikTok ist auch schon wieder was für alte Leute. Insofern Snapchat ist wahrscheinlich dann so das jüngere soziale Medium.
Ich glaube, Snapchat gibt es schon viel, viel länger. Oder es gab irgendwas, was mal ähnlich hieß oder so.
Ja, wer weiß. Snapchat. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist das, was immer verschwindet. Nach 24 Stunden oder so.
Weißt du, was ich früher immer ganz furchtbar fand? So ältere Leute, die so geredet haben, als würden sie so Sachen nicht mehr wissen und so tun, als wären sie alt.
Ja, natürlich. Ist doof, und heute sitzen wir in diesem gleichen Boot. Haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, haben aber eine lange Podcast-Karriere darauf aufgebaut. Folge 179.
So, eben, das ist auch was.
Da hat man das was. Müssen uns die jungen Leute erstmal nachmachen.
Nee, da hat man was Eigenes.
Ja, eben, genau. Da kann man der Nachwelt etwas hinterlassen.
Apropos hier, ich habe gesehen, nämlich der Nachwelt was hinterlassen, dieser David Scott, a.k.a. The Kiffness, der diesen Trump-Song ebenso wie wir in Musikform reingepresst hat, nur damit wahnsinnig erfolgreich und viral gegangen ist, war jetzt letzte Woche auf Deutschland-Tour. Mhm. Und ich habe Bilder aus Hamburg von dem Konzert gesehen, wo der hat keine kleinen Hallen gespielt, also schon so 1500er oder so.
Ja.
Und wie einfach die ganze Menschenmasse diese Trump-Zeilen mitgrölt, ne? So witzig. Und dann habe ich so ein Interview von dem Typen noch gesehen. Und der sagt, der will das überhaupt nicht politisieren, weil, kann er auch gar nicht, weil sowohl Demokraten als auch Republikaner feiern den Song ab.
Mhm.
Weil auch die Republikaner nutzen das als
quasi als Pro-Propaganda.
Genau. Mhm. Und deswegen betont er immer, dass er da überhaupt gar keine Absichten hat, weil zum einen ist er Südafrikaner und kein Amerikaner. So, aber wirklich, dass der durch Deutschland tourt und die Massen witzigen, das ist echt ziemlich witzig, finde ich.
Ja. Aber wie verstrahlt muss man als republikanischer Amerikaner sein, das quasi als Pro-Trump-Propaganda zu feiern?
Schwierig, ne?
Schwierig. Mhm. Aber interessanterweise, mir ist da nämlich zufällig was über den Weg gelaufen. Trump hat ja sehr viel die Gesellschaft und die Wellen bewegt mit seiner Falschbehauptung, dass die Haitianer in Springfield Katzen und Hunde gegessen haben.
Ja, und außerdem hat Kamala Harris ja, es heißt übrigens Kamala, ne?
Nicht Kamala.
Ja. Kamala Harris. Was hat er gesagt? Hat nicht mehr alle auf dem Zaun? Nee, sinngemäß.
Die wäre geistig behindert.
Oder nicht auf der Höhe oder irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas. Also ich habe das im Original noch nicht gehört, aber irgendwie die Übersetzung war geistig behindert.
Ja, aber irgendwie so aus dem Zusammenhang raus, dass Biden mittlerweile geistig verwirrt ist, sie aber so geboren wurde sogar. Also
ja,
sogar
genau.
So,
ja. Das ist schon... So,
aber dann jetzt wo auch mittlerweile aber seine republikanischen Freunde auch sagen, so jetzt geht ein bisschen weit jetzt alles, ne?
Ja, also. Ja, da sind so ein paar, die da auch nicht mehr mitspielen. Aber zum Thema Hund und Katze fressen, ne? Da ist mir nämlich dann was aufgefallen.
Hier ein Rezept.
Fast. Ne, erstmal ist mir die Nachricht letzte Woche aufgefallen, dass Korea den Verzehr von Hunden endgültig verbieten will, gegen großen Widerstand einiger Schichten in der Bevölkerung. Und dann bin ich über die Nachricht gestolpert, dass, kannst du dir vorstellen, dass das Schlachten von Hunden in Deutschland erst 1986 verboten wurde?
Ja, habe ich kürzlich, also ist noch nicht lange her, habe ich das irgendwo gelesen.
Das habe ich in Verbindung mit diesem Trump-Scheiß da gelesen. Und irgendwie bis ins frühe 20. Jahrhundert, also 1920, 25, 30, war der Verzehr von Hundefleisch in höheren Kreisen durchaus eine Delikatesse. Und die meisten Hundemetzger gab es übrigens in Sachsen.
Mhm. Ich habe letzte Tage drüber nachgedacht. Da war hier dieser Fernsehkoch Ali Güngermisch bei dem Hänsler-Grillen da zu Gast. Und da ging es natürlich auch um Schweinefleisch. Und da kam mir auch mal der Gedanke, es ist schon irgendwie auf eine Art auch absurd, dass die Moslems sich überlegt haben, keine Schweine zu essen. Warum ausgerechnet die Schweine?
Also eine Erklärung, die mir mal untergekommen ist, die ich für plausibel halte, aber die ist sicher nicht die einzige Erklärung, zu Zeiten, als quasi Mohammed sich die Geschichte ausgedacht hat mit dem Schweinefleisch, gab es keine Kühlung. Und Schweinefleisch verdirbt sehr schnell im Gegensatz zu Rindfleisch oder Lammfleisch.
Das wäre sogar eine sehr vernünftige Erklärung irgendwie, aber ja. Das ist so, wir haben uns ja auch überlegt, Rinder, Schweine und Wild zu essen, aber Hund und Katze geht nicht. Irgendjemand hat sich das ja mal überlegt, dass das dann, also wo die Grenze ist, so ganz merkwürdig.
Ja, das muss rein kulturell sein. Also das hat da nichts damit zu tun, dass das eine schmeckt, das andere nicht. Oder weil in Asien wird Hund ja nach wie vor gegessen und Affe zum Beispiel. Das wäre hier völlig undenkbar. Ich meine, hier wird wahrscheinlich unwissentlich viel Katze gegessen, gerade bei preiswerten China-Restaurants. Das ist wahrscheinlich regelmäßig
auf der Karte.
Ich glaube, das ist so, Hund und Katze ist wahnsinnig unwirtschaftlich, weil da ist ja auch nichts dran.
Ja, stimmt. Also, obwohl es gibt natürlich große Hunde, die ähnlich groß wie ein Schaf sind.
Aber trotzdem ist da so viel an da dran.
Also, muss an so einem Rottweiler.
Ja, das ist oder ein
Münsterländer.
Ja, so ein Rottweiler ist doch ein Muskel.
Ja. Zartes Fleisch. Ganz hauchfein marmoriert.
Ja, gut. Ich weiß ja nicht. Und ich meine, wenn man mal so eine rasierte Katze sieht, ne, dann sieht man ja erstmal, wie nix so eine Katze ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Selbst mittelgroße Hunde, wenn die nass sind oder rasiert, dann ist da nichts dran. Das ist ein aufgeblasenes Kaninchen.
Weißt du, was das Allerwitzigste ist? Ein rasierter Uhu.
Ein rasierter Uhu? Wo hast du den denn gesehen?
Oder eine Eule. Ich glaube, Eule. Es gibt... Kannst du natürlich, wie alles man sich aus dem Internet rausziehen kann, kann man sich auch Bilder von nackten Eulen sehen. Und eine nackte Eule sieht wirklich so wahnsinnig witzig aus. Weil die ist, man denkt ja bei so einer Eule, das ist so ein kompaktes Ding, was oben einfach nur abgerundet ist. Aber so eine Eule hat tatsächlich eine Form und sieht aus wie ein Vogel unter dem.
Ja, eigentlich ist das ja ein Greifvogel. Also der sieht wahrscheinlich ähnlich aus wie ein Habicht oder Falke, nur mit einer kürzeren Schnauze oder wie immer das heißt.
Ja, ja, unfassbar witzig. Weil diese Körperstatik, die stehen ja auch so aufrecht, so komisch irgendwie.
Das hast du dir doch von der KI zurechtbasteln lassen.
Nee. Google mal nackte Eule dann.
Ich weiß nicht, was du für Pornos guckst. Apropos KI, wusstest du, dass KI verdammt teuer ist? Also die Nutzung von KI?
Mit Sicherheit. Es kursieren ja so Gerüchte, wie viel Energie eine Google-Suchanfrage.
Ja, das habe ich heute gelesen. Also jede einzelne ChatGPT-Abfrage verbraucht im Durchschnitt einen halben Liter Wasser und 0,14 Kilowattstunden Strom.
Ja.
Und wenn einer von 10 Amerikanern einmal pro Woche eine Abfrage bei ChatGPT macht, verbraucht das so viel Strom, wie die Stadt Washington in 20 Tagen braucht.
Ich weiß immer nicht ganz genau, ob man das so ganz stumpf hochrechnen kann, wie das da ja anscheinend passiert ist.
Ja, das ist natürlich eine hübsche Statistik.
Ja, ja, eben. Und ob man das einfach so, wie es ist, dann jetzt keine Ahnung, den halben Liter Wasser immer hochrechnen kann oder ob das so auch so Kombinationsalgorithmen sind, wo so Sachen dann zeitgleich gerechnet werden oder irgendwas.
Hm. Ja, ja.
Aber da macht man sich mal keine Vorstellung von. Aber deswegen ist ChatGPT ja auch in der Form nicht kostenlos. Mhm. Also letzte Tage war ich auf irgendeinem Chat-GPT-Dings, wo du sogar 3 Abfragen umsonst machen konntest. Normalerweise kannst du bei den Dingern ja immer nur eine Abfrage machen und dann bist du erstmal für den Tag wieder gesperrt. Und da konntest du sogar 3 machen. Hm. Aber dann kommt es ja, glaube ich, auch auf die Version an und wo das gehostet ist.
Überhaupt ist Internet wahrscheinlich ziemlich teuer und nicht besonders ressourcenschonend.
Erinnerst du dich noch an die Zeit so, jetzt ich geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren.
Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Da war Internet teuer.
Mhm. Ja, und jeden Monat der Schock, wenn die Rechnung kam. Oh, fuck.
Geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren.
Ja, da gab es noch kein ChatGPT.
Ja, ich habe auch jetzt was mitgebracht. Jetzt, du wirst dich wahrscheinlich kaputt lachen, aber du warst auch letztens live mit dabei, wie ich versucht habe, Pizzabrötchen auszubacken und die nichts geworden sind. Ne?
Ja.
Ich habe den Grund rausgefunden. Mhm. Weil ich habe am Sonntag meine wöchentliche Pizza wieder backen wollen oder gebacken. Und habe mich die letzten Wochen auch schon immer mal drüber gewundert, aber hab's auf Feuchtigkeit, auf Temperatur geschoben, dass der Teig nicht so richtig geil geht. Trockenhefe kann ablaufen.
Ja.
Und zwar, laut Packungsangaben zum Beispiel auf der Packung, die ich habe, und das ist so eine kleine Dose, steht nach dem Öffnen innerhalb von 2 Monaten verbrauchen und vor allem in den Kühlschrank stellen. Und meine Dose Trockenhefe, die ich habe, die ist im Oktober 22 abgelaufen.
Ups.
Das heißt, ich habe gestern mal so ein Wasser, ein lauwarmes Wasserzucker-Hefetest gemacht, um zu gucken, ob da irgendwas passiert. Also ich habe da einfach immer totes braunes Pulver unter meinen Nägeln gemischt die letzten Wochen. Da ist einfach gar nichts mehr. Ich dachte, das wäre getrocknet und man reaktiviert diese Hefen wieder.
Hätte ich auch gedacht.
Aber es gibt anscheinend den Punkt, wo da nichts mehr geht.
Wow.
Also es ist wohl nicht, ich habe geguckt, es ist wohl nicht gesundheitsschädlich, aber da passiert einfach nichts mehr mit. Mhm. Oder halt so gering nur noch. Das
ja. Ich wusste, dass Hefe inaktiv werden kann durch Kälte oder Hitze und das durch, zum Beispiel, wenn man einen Hefeteig schnell gehen lassen will und den irgendwie in den Ofen haut bei 50 Grad oder so, dann kann der hops gehen. Und irgendwann ist die Hefe tot.
Ja, ja, aber das kann aber auch, ich meine, jetzt war natürlich auch noch dieser sehr warme und feuchte Sommer dabei und das ist eine Blechdose mit so einem Kunststoffdeckel einfach. Da kommt natürlich auch Wärme und Feuchtigkeit rein.
Naja, das ist erstmal gut für die Hefe, aber dann ist sie natürlich sehr
irgendwann
aktiv.
Irgendwann ist er halt dahin.
Ja, Zeit für neue Hefe, würde ich sagen.
Ja, ja, und da ich gerade in dem Pizzateig benutze ich die Hefe ja in wirklich homöopathischen Mengen, weil ich die ja sehr lange gehen lasse und mehrmals. Dann brauchst du ja im Prinzip nicht mehr. Und deswegen, also das war wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich seit Wochen lang backe ich ohne Hefe.
Ja, vielleicht war ja noch eine kleine Restaktivität vorhanden. Wenn das irgendwie drei Tage gehen lässt und so.
Das mag sein. Aber deswegen immer der Tipp, guckt auf die Hefepackung. Weil ich hab auch noch so ein paar Tütchen gehabt. Die waren noch viel länger abgelaufen.
Ja, bei mir in der Restaurantküche werden die nicht so alt. Das ist mir noch nie untergekommen.
Ja, aber das war so eine Dose. Ich weiß nicht, 100 Gramm oder so. Also echt richtig,
also viel.
So richtig, richtig, richtig viel, weil ich dachte, ja komm, dann hält er die nächsten Jahre.
Nö. Also guckt euch mal das Datum an.
Ja, das war quasi der Fail oder beziehungsweise die Erkenntnis der Woche bei mir.
Ja. Ich habe so einen Mini-Tipp der Woche. Also es ist eigentlich keine neue Erkenntnis, aber ich habe es ausprobiert. Also wir haben ja im Moment Steinpilzzeit. Und wenn man keine Steinpilze hat, aber Bock auf Steinpilzgeschmack, dann kann man auch so ein Schälchen braune Champignons nehmen und sich im Supermarkt so ein kleines Tütchen getrocknete Steinpilz Dingsbums, also sehen aus wie Sägespäne, aber wenn man die mit heißem Wasser ansetzt für eine Viertelstunde, dann werden die ja wieder regeneriert und der Geschmack kommt wieder und dann riechen die auch nicht mehr nach Fischfutter. Mhm. Und wenn er
riecht so das irgendwie trocken nach Fischfutter?
Ja, wenn er die Tüte aufmacht bei den getrockneten Steinpilzen, das riecht wie Fischfutter. Mhm. Aber wenn die dann eine Viertelstunde im heißen Wasser liegen und zusammen mit dem Aufweichwasser in deine Pilzsoße gehen, dann hast du eine ganze Menge Steinpilz-Umami da drin. Ohne Steinpilze gekauft oder gefunden zu haben.
Gar nicht schlecht. Irgendwann mal hatte ich so ein bisschen Abstand davon genommen, weil da hatte ich, glaube ich, getrocknete Pfifferlinge oder so auch, um Umami zu erstellen quasi, weil ich dachte, weil ich esse ja nicht so gerne Pilze und ich dachte, bei getrockneten, wenn man die einfach dazu gibt. Aber irgendwas stand auf der Tüte, was mich total abgeschreckt hat. Ich weiß nicht, irgendwas, können die giftig werden oder irgendwas?
Boah, kann ich mir vorstellen, ja.
Also irgendwas stand da drauf, wo ich dachte, boah, nee, Pilz.
Was ich auch mal gemacht habe, da habe ich immer noch so ein kleines Gläschen von, alte getrocknete Steinpilze in einer Gewürzmühle zu einem Pulver vermahlen. Mhm. Und wenn du irgendwie ordentlich Umami an so einer Sahnesoße oder so brauchst, immer so ein Löffelchen von dem Steinpilzpulver da rein. Kann Wunder bewirken. Das ist eine geile Idee.
Ja, klingt gut. Hätte ich die Tage brauchen können, da habe ich nämlich mal wieder so ein komisches veganen Experiment gemacht mit veganem Hack von einem anderen Hersteller. Und zwar jetzt nicht so eins, was aussieht wie rohes Hackfleisch, sondern eins, was aussieht wie schon gebratenes Hackfleisch, also schon so braun krümelig. Das muss man dann nochmal anbraten. Und das hat, weil es AE ein sehr, ja doch mit Creme Fraiche, also schon ein eher fettiges Gericht war, oder es hatte viel Fettanteil, hat es funktioniert. Konsistenz, es gab keinen negativen Geschmack, was wir oft da reinbeißen, dann schmeckt es nach Erbse oder irgendwas. Aber was gefehlt hat, war dieser, wirklich dieser Fleischbums, ne? Also dieser, wo ich nämlich dachte, jetzt, also das war so ein, ich habe so einen Brokkoli Nudelauflauf gemacht, da hat es funktioniert. Mhm. Aber wo ich dachte, wenn du jetzt so eine geile Bolognese ansetzt und die lange kochst und die kochst so lange, weil du ja den so ein bisschen schon diesen Fleischfettkick daraus ziehst und das ich glaube, das funktioniert, also das kann ja nicht funktionieren. Und vielleicht könnte man damit Steinpilzpulver oder Steinpilz.
Ja, absolut. Das funktioniert auch super. Oder so ein paar getrocknete Pilze, wenn du einen Gemüsefond kochst. Der ist ja tendenziell immer ein bisschen langweilig, aber wenn du so ein paar Trockenpilze da reinschmeißt, ist das direkt eine andere Sache.
Hm. Und was ich jetzt endlich mal gemacht habe, ich glaube, den Tipp, der kam auch von dir, ich glaube sogar hier im Podcast, mit dem Endstück des Parmesans.
Vom Parmesan, die Kruste quasi vom Parmesan.
Ja, die genau da gut. Einfach mitkochen. Gibt ja sogar tatsächlich gar nicht wenig Salzgeschmack ab. Ne? Ja. Daran sieht man mal, wie salzig so ein Parmesan ist.
Vor allem die Schale, weil die werden ja von außen monatelang gesalzen, um zu reifen quasi. Und in der Schale steckt unglaublich viel Salz.
Ja, und hält sich ja, also das Knäppchen da oder die Schale hatte ich so in Alufolie eingeschlagen, hält sich ja ewig.
Ewig, ja. Selbst wenn der Käse schon anfängt zu schimmeln, hinten an der Schale ist nie irgendwas.
Nee, das ist ja pures Salz. Ja. Ich hätte noch ein unnützes Wissen mitgebracht.
Ja, sehr gut.
Der auch eingangs erwähnte Thomas Gottschalk. Also es ist richtig unnützes Wissen. Aber erinnerst du dich noch, als der für den Bonner Süßigkeitenhersteller Haribo Werbung gemacht hat? Mhm. Schätz mal, wie viele Fernsehspots der gemacht hat für Haribo.
Boah, der hat lange für Haribo Werbung gemacht, ne?
Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja, es war lange. Also meine komplette Kindheit durch. Mhm. Und bis 2014.
Boah, da würde ich sagen 250 Spots.
Boah, nicht schlecht. 260. Wow. Sehr nah. Plus 140 Radiospots, die auch noch dazukommen. Und diese 260 TV-Spots wurden insgesamt über 300.000 Mal gesendet. Boah. Da kannst du dir mal vorstellen, was in so einer Gummibärchenindustrie für eine Kohle steckt.
Ja. Allerdings.
Also, ne, vielleicht, die werden ja wahrscheinlich damals, auch wenn die Spots gedreht haben, jetzt nicht. Na, wobei, über so viele Jahre, vielleicht haben die auch mal zwei Spots zusammengedreht und nachträglich ausgestrahlt. Aber also Werbung ist ja mit die teuerste Sendesekunde, die man so produzieren kann. Weil es so aufwendig gemacht wird immer. Meine Fresse.
Und der hat ja angefangen zu einer Zeit, als es noch gar nicht so viele Sender gab, die das überhaupt hätten ausstrahlen können. Mhm. Na, alle Achtung. Davon hat er Zeit seines Lebens gut leben können.
Ich vermute, dass das plus Wetten, dass sein Vermögen quasi generiert hat, oder? Mhm.
Ja, alles andere ist Taschengeld gewesen.
Wahnsinn. Mhm. Aber wow. Fand ich sehr interessant, die Zahl. Ja. Aber dass du das auch noch bis auf 10 Spots auch noch schätzt. Ich kann mit dir solche Schätzspiele nicht spielen. Das macht überhaupt gar keinen Spaß.
Ja, Thomas und ich sind so. Hat er mir alles erzählt. Aber ich habe mein unnützes Wissen hat auch mit Essen zu tun. Da kannst du auch ein bisschen raten. Ich habe nämlich eine interessante Europakarte gesehen, die zeigt, in welchen Ländern oder Regionen man als Gast bei Menschen zu Hause eher was zu essen angeboten kriegt und oder eher nicht. Und wir hatten ja kürzlich mal irgendwie die Süße von Fanta. Habe ich auch so eine Europakarte gesehen. Und da gab es keine regionalen Zusammenhänge oder Logiken in dieser Karte. Hier aber schon. Und es auf dieser Karte gibt es 4 Abstufungen. Fast immer, für gewöhnlich, unwahrscheinlich oder fast nie. Was glaubst du, wo fast immer und wo fast nie? Das ist wahrscheinlich sogar die einfachste Version.
Also ich glaube, ich mache es noch nicht ganz konkret, aber der Osten Europas, also der, ab Polen,
ja,
rüber in Tschechien, da bekommt man was zu essen und natürlich in sämtlichen südlichen Ländern. Eins von beiden ist mehr, also.
Ja, da bist du echt jetzt nah dran.
Würde ich jetzt gar nicht, und ich glaube, in den nördlicheren skandinavischen Ländern auch, ich glaube tatsächlich zentral, obwohl, ja, nee, warte mal. Ich würde mich fast festlegen, dass Deutschland da kriegt man nichts.
Kurioserweise ist Deutschland zweigeteilt.
Also Süden und Norden.
ja, fast. Also fast nie kriegst du was zu essen in den skandinavischen Ländern. Von Island über Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und der Norden von Deutschland plus Holland.
Holland?
Ja.
Holland hätte ich gedacht als sehr gastfreundlich.
Ja. Nee. Und fast immer Spanien, Portugal ohne das Baskenland. Das ist eine Stufe niedriger. Da kriegst du manchmal was zu essen.
Okay.
Italien außer der Norden. Der komplette
im Norden kriegt man nichts.
Ja, eher weniger. Also die sind so in dieser zweithöchsten oder zweitniedrigsten Stufe. So, da komme ich gleich. Der komplette Balkan und Griechenland und Türkei. Da kriegst du fast immer was zu essen. Und dann gibt es so einen Streifen von Nordspanien über Südfrankreich bis Rumänien, Ukraine und Russland. Da kriegst du fast immer was zu essen. Und kurioserweise zählt dazu auch Irland und Schottland. Mhm. Und dann gibt es die Kategorie höchst unwahrscheinlich. Und dazu zählt dann das untere 2/3 von Deutschland, Belgien, Nordfrankreich, Schweiz und England.
Schweiz auch. Schweiz hätte ich auch als eher zurückhaltend.
Schweiz, Österreich gehört noch dazu.
Ja, aber woher kommt, aus welchem Hintergrund hat das?
Boah, traditionell, wenn einer, keine Ahnung, wenn ein Nachbar zu dir rüberkommt, setzt sich hin. In Deutschland oder sagen wir mal hier in der Eifel, kriegst du ein Bier angeboten. Und es kann passieren, dass du auch nicht mehr nüchtern nach Hause gehst. Aber dass dir was zu essen angeboten wird, ist eher selten. Außer du bist wirklich Stunden da und es wird gegessen.
Also es geht explizit um Essen. Weil es gibt ja, keine Ahnung, so die Beobachtung habe ich, glaube ich, hier auch schon mal besprochen, dass ich so Handwerkern immer was zu trinken oder einen Kaffee anbiete. Und da man eher beobachtet, dass die nichts wollen. Aber wenn ich denen jetzt sagen würde, ob die einen Teller Gemüsesuppe haben wollen, so was dann ja anscheinend in Regionen in Europa normaler wäre, fände ich das wahnsinnig strange, mit meinem Klempner dann am Tisch zu sitzen. Ja, ne? Aber vielleicht auch interessant.
Ja. Also in südlichen Ländern habe ich das schon beobachtet, dass ein Handwerker irgendwie von Mutti was zu essen kriegt oder so.
Ja.
Na, komisch, ne? Und komisch finde ich, dass Irland und Schottland als keltische Länder quasi so viel anders sind als England.
Ja, aber deswegen kam ich ja drauf, wo das ursprünglich herkommt. Also so die, das muss ja irgendeinen Grund, gesellschaftlichen Grund haben.
Tja, das kann ich dir auch nicht sagen.
Und ich meine, dass die als kühl verschriebenen Skandinavier dann auch noch so handeln, was ihre Gäste angeht. Das ist ja. Ich glaube, dieser Fakt, wo man was bekommt und wo nicht, kann man einfach ganz klar an Klischee festmachen, oder? Da bist du fast immer richtig.
Ja, ziemlich genau. Hm?
Geil. Mhm. Ach, guck mal, das war ein richtig gutes, unnützes Wissen.
Ja, ne? Hilft dir im Leben nicht weiter, aber interessant.
Nee, die Story kannst du ja erzählen, wenn du in Portugal bei Nonna am Tisch sitzt.
Ja, genau. Hm?
Da kannst du sagen, dass es in Dänemark nichts gibt.
Ja. Wenn dir einfällt, was Dänemark auf Portugiesisch heißt.
Ja. Ja. Ich bin darüber was Interessantes gestolpert, ist auch so ein bisschen unnütz, aber nicht für alle unnütz. Wusstest du, dass die Bundeswehr bis heute nicht gendert?
Nee.
Also es ist immer mal wieder seit Jahren in der Diskussion, und zwar in einem Gleichstellungsfortentwicklungsgesetz. Laut Umfragen finden aber 83% der weiblichen Soldaten in Deutschland finden das vollkommen Quatsch, da jetzt diese Traditionsnamen von denen zu brechen. Aber es heißt einfach, also es wird einfach nur eine Frau vorangestellt, aber das ist dann die Frau Stabshauptmann.
Ja, Beispiel. Ja. Hm?
Oder die Frau Feldwebel.
Ja.
Ne, das ist so, weil das klingt, Oberstleutnantin, Stabshauptfrau, Feldwebelin, Generälin, Fregattenkapitänin. So, das klingt ja auch alles so bescheuert. Aber gerade in den, wie heißt das, Dienstgraden? Dienstgrade sind das, ne? So, wo das Wort Mann drin ist.
Ja.
Ist schon ein bisschen bescheuert, dass es dann Frau Hauptmann ist.
Ja, und im Gegensatz zur Bundeswehr, bei Berufsbezeichnungen wird ja schon lange gegendert, noch bevor es das Wort Gendern überhaupt gab.
Deswegen habe ich das schon gewundert,
Kauffrau und so. Hm?
Wie traditionell dann doch die Bundeswehr da noch hängt und darauf besteht, irgendwie auf dieser. Hm. Also auch in dem, auf der Seite, wo das, also ich glaube, war sogar eine Bundeswehrseite, wo ich den Artikel gesehen habe, zusammengefasst. Da wird tatsächlich auch dieses Wort Tradition benutzt. Mhm. Und ich glaube, der letzte Antrag ist jetzt Ende 2023 mal wieder gescheitert oder einfach nicht auf Interesse gestoßen.
Ja.
Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weil das keiner will.
Interessant.
So, da sind dann irgendwelche Gleichstellungsbeauftragten, die sagen, ja, das Thema müssen wir aber nochmal angehen, und alle sagen später. Lass uns erstmal den nächsten Punkt machen.
Lass uns erstmal einen Krieg gewinnen.
Lass uns erstmal wieder aufstellen, Alter.
Ja. Lass uns erstmal das Sondervermögen ausgeben.
Frau Oberstleutnantin.
Hast du Musik mitgebracht?
Ja.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe was ganz Sperriges mitgebracht.
Oh.
Anfang 20-jähriger Künstler bringt jetzt bald sein erstes Album raus, weil der bisher nur Singles rausgebracht hat. Ein Kerl namens Berg, mit Q aber geschrieben. Mhm. Ich würde es fast so ein bisschen klassischer Gesang mit björkesken musikalischen Elementen beschreiben.
Also leicht elektronisch?
Leicht elektronisch, aber irgendwie auch mit einem sehr abgefahrenem Gesang. Also wirklich, teilweise erinnert es an Björk. Und der ist bekannt geworden, weil der hat seitdem der, ich weiß gar nicht, Kind ist, hat der Musiktheorie gelernt und studiert und hat sich dann jetzt nach seiner Schullaufbahn bei Musikschulen beworben. Und sein erster Hit, der super erfolgreich ist, ist ein Bewerbungs-, also war der Song, den er seinen Bewerbungsschreiben immer beigelegt hat. Mhm. Und dadurch ist der irgendwie bekannt geworden und hat gemacht und hat seitdem jetzt immer wieder mal Singles rausgebracht. Mhm. Ich habe mitgebracht den Titel Heimweg. Es ist in Anführungsstrichen leider deutsch.
Ja.
Macht aber gar nichts, weil das ist so ein bisschen tatsächlich so, es ist ein Kunstobjekt. Mhm. Auch der ganze Typ, der sieht auch abgefahren aus. Ich will dem nicht nachts auf der Straße begegnen. Aber ich finde es abgefahren, weil es mal wirklich was ganz anderes und überhaupt nicht so Tageslarifari.
Mainstream.
So überhaupt nicht.
Ist der denn Deutscher oder singt der auf Deutsch, weil das so eine Kunstsprache für ihn ist?
Habe ich jetzt, ich bin mir sehr sicher, der ist deutsch.
Okay.
Hm. Ja, ja, doch. Doch. Hm.
Ja, es gibt doch noch Künstler in Deutschland. Also richtige Künstler, meine ich
damit. Ja, genau. Und den würde ich nicht, ich würde den auch nicht, also ich würde den noch nicht mal so groß als Musiker. Ich glaube, der ist Künstler, der Typ.
Ja.
Aber nein, deswegen Hugo. Nicht uninteressant.
Ja. Ja, ich habe leider wieder einen Todesfall zu beklagen. Hm. Einer der größeren Großen ist von uns gegangen. Du hast sicher schon von Kris Kristofferson gehört.
Mhm.
Seit den 70ern einer der Großen der Country-Szene und irgendwo so zwischen Commerz-Country und Outlaw-Country angesiedelt. Also er hat viele Hits geschrieben, auch für andere und so, und war aber immer so ein bisschen so nicht ganz so Glitzer-Country. Mhm. In den 80ern hat er mal ein paar Pop-Hits irgendwie in so Hollywood-Filmen gehabt und so. Und wenn man sich so eine lange, 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 lange Songliste von Kris Kristofferson ansieht, ist da auch viel Langweiliges dabei und so. Aber ich habe eine gute Version von einem seiner Hits mitgebracht. Der Song heißt How Do You Feel About Fooling Around? Im Duett. How do you feel about fooling around?
Okay.
Im Duett mit Willie Nelson.
Mhm.
Aus dem Film Songwriter.
Mhm.
Auf dem Soundtrack hat er ein paar Sachen mit Willie Nelson gemacht. Super Song.
Von
großer Künstler.
Von wann ist der Titel?
Aus den 80ern. Glaube ich. Es kann sein, dass das Original irgendwie noch viel älter ist, also Anfang der 70er. Ne?
Ich könnte mir das ja jetzt zur Aufgabe machen, für jeden Todesfall musikalisch, den du mitbringst, dass ich einen neuen Künstler, also so wie Berg hier zum Beispiel,
ja,
einen neuen Künstler mitbringe, den es bis dahin noch nicht gab, damit man das Gleichgewicht so ein bisschen, ja, hält.
Quasi eine Neugeburt.
Ja.
Ja. Ja, da kann man gespannt sein, ob die sich die Waage halten oder ob mehr abtreten als neu auf den Markt kommen.
Wenn es nur wenn deine Theorie stimmt und es bald keine Bands mehr gibt, sondern nur noch Solokünstler und.
Ja.
Dann wird es schwierig.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass einer von den großen Musikkünstlern, die wir derzeit haben, eine Karriere von 50 Jahren hinlegen?
Na, wenn sie nicht alle sterben, ne? Also so eine Amy Winehouse zum Beispiel.
Okay, aber das ist ja auch schon ein Weilchen her. Aber die, ja, die wäre jetzt noch wahrscheinlich gut im Geschäft, wenn sie.
Ich gehe davon aus. Also so
überlebt hätte.
Ja, ist natürlich jetzt kleiner, aber so, auch so Leute wie Chris Cornell oder so, glaub ich, hätten das schon.
Aber die sind ja auch schon fast 30 Jahre unterwegs, ne? Mehr wahrscheinlich sogar.
Jo. Achso, du meinst jetzt so wirklich gerade aktuell?
Ich denke jetzt an Lady Gaga, die immerhin auch schon 10, 12, 15 Jahre
unterwegs ist. Ich wollte gerade sagen, das ist auch schon länger.
Ja, ich habe das nur gesagt, weil mir niemand eingefallen ist, der irgendwie gerade aktuell ist und noch nicht so lange dabei ist. Wen gibt's denn da?
Hast du
Sabrina Dingsbums, habe ich heute gehört im Radio irgendwie.
Das wird zur Kategorie Who the Fuck ist passen. Hast du bei DSDS, ja, ne, mal reingeschaut?
Nee.
Da sitzt ja natürlich Dieter Bohlen, dann sein Ziehkind von DSDS, da dieser Piero Lombardi. Dann sitzt diese Schlager-Uschi, die Blonde, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Und dann sitzt halt eine, die kenne ich gar nicht. Die hat einfach so eine lange Brille auf. Man erkennt die nicht, die hat keine Expertise und ist schlecht gelaunt. Keine Ahnung, wer es ist.
Das sind beste Voraussetzungen fürs deutsche, ja, Qualitätsfernsehen.
Boah, aber tatsächlich, ich habe da interessehalber reingeguckt und da war ein Kandidat, wegen dem bin ich hängen geblieben dann, habe danach dann erst weggeschaltet. Ein 82-jähriger, wie nennt man das? Party-Veranstaltungsmusiker, der ein Duett mit seiner Frau hat eigentlich. Aber der ist da alleine aufgetreten. Hat 300 natürlich Coversongs in petto und abrufbar, die er, wo er die Playbacks selber bei sich im Studio zu Hause produziert.
Ja.
Und nimmt sich die ganze Zeit selber auf die Schippe und der hat natürlich seine Playbacks da mitgebracht, zu denen er gesungen hat. Und hat dann immer, wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche Backings kamen, hat er die immer vorangekündigt und so auf die Lautsprecherboxen gezeigt, dass jetzt gleich die Backings kommen, die er selber eingesungen hat. Aber wirklich, der hat gute Laune verbreitet, der Typ. Wahnsinn.
Wow.
Konnte singen wie ein Tier. War wirklich Wahnsinn. Aber wahrscheinlich, weil der, guck mal, 82, der steht bestimmt seit 75 Jahren, nee, nicht ganz, aber steht da auf der Bühne und singt diese 300 Songs irgendwie.
Und was haben die Profis davon gehalten?
Ja, fand ich gut natürlich. Hm. Also wirklich außerordentlich.
Wow. Cool. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkschiff des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich hätte dir ein ganz, ganz kurzes Scheißrezept mitgebracht.
Ja.
Und zwar bin ich mal wieder gestolpert. Nee, ich sag's nicht. Das Rezept heißt, Eier für 7 Minuten bei 180 Grad in den Airfryer geben. Eier aus dem Airfryer nehmen und in eiskaltem Wasser abschrecken. Anschließend pellen und zum Beispiel zum Frühstück servieren.
Okay.
Also quasi die Heißluftfritteuse als Eierkocher benutzen.
Ja.
Dieses Rezept stammt von Steffen Hensler. Wie käuflich kann man sein? Natürlich, also der hat das in seiner, auf seiner Seite, Steffen Henslers schnelle Nummer. Aber natürlich, weil er irgendeine Scheiß, keine Ahnung, Heißluftfritteuse vermarktet. Und dafür jetzt Namensgeber ist.
Hm.
Und dann hat er wahrscheinlich, weil er überhaupt gar nicht auf das Konzept Heißluftfritteuse steht, hat er sich ja gedacht, weil er das im Vertrag stehen hatte, dass er da jetzt ein Video für rausbringen muss, hat er gedacht, dann koche ich jetzt halt ein Ei. Das ist schon peinlich, ne?
Ja, wenn man für Geld alles macht, ne?
Ja, also wirklich, daran siehst du so, ich mache alles für Geld. Punkt. Hm.
Ja.
Nicht gut.
Nicht gut. Nicht gut.
Vor allem, der ist so lange im Geschäft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht sein Haus abbezahlt hat und irgendwie sein Schäfchen im Trockenen hat.
Nein, das überhaupt nicht. Aber das ist ja so, das kommt ja so ein bisschen drauf an, ne? Also, der hat natürlich jetzt mit diesem Nebengewerbe, was er jetzt neben den ganzen Restaurants und so hat, aber mit dieser Marke Henslers schnelle Nummer und der, ne, diese ganze Gewürzreihe, den Töpfen, den Messern.
Das wird immer mehr, ne?
Das wird immer mehr und ich glaube, das ist dann irgendwann so ein Geschäftsding. Also der ist ja kein Koch mehr, der ist halt Geschäftsmann.
Ja, Verkäufer.
Also seine Restaurant Kette Ahoi, die es mittlerweile mehrmals in Deutschland gibt, ist ein Franchise-Unternehmen.
Mhm. Ja, da so, kassiert der nur Lizenzgebühren.
Ja, das ist Ahoi bei Steffen Hensler. Und die standen ja jetzt vor ein paar Monaten noch kurz vor dem Aus, die ganzen Läden.
Aha.
Also dann hat er halt den Geschäftszweig, hat er dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute der alleine in der Logistik hat, um die ganze Scheiße zu verschicken und so.
Ja klar. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, aber vielleicht weißt du da mehr, dass das gar nicht Teil seines Imperiums ist, sondern dass der das alles, wie sagt man, ausquartiert hat. Das heißt, wahrscheinlich gibt der nur seinen Namen für diese Produkte.
Nee. Also die Pfannen und die Messer und so, die Produkte sind natürlich zugekauft und lizenziert. Aber die ganzen Lebensmittel produziert er selbst. Also das, die Gewürze und die Soßen und sowas alles.
Das glaube ich auch, weil da musst du schon selbst eigentlich so einen Input bringen.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Und er also sein Bruder hängt da halt komplett mit drin. Okay. Also Geschäftsführer von diesen ganzen Läden ist sein Bruder. Habe ich mal geguckt.
Aber haben die tatsächlich eine eigene Fabrik irgendwo im Gewerbegebiet von Hamburg-Fuhlsbüttel?
Ja, die haben im Hamburger Hafen haben die mittlerweile, also irgendwo habe ich das mal gesehen. Ich weiß nicht, ob die da mal gedreht haben und ich das gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, aber das ist ein Riesengelände mittlerweile.
Wow.
Ne, und weißt du, und der zieht das, also das wollte ich eigentlich sagen, der zieht das so wahnsinnig dick auf und versucht, auf ganz vielen Maschen zu machen. Hingegen so ein Tim Melzer, der eher ja schmal fährt mit seiner Bullerei. Natürlich hat Melzer auch ein fantastisches Eis. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte ja gar nicht sagen, von wem es ist, aber der hat auch ein fantastisches Eis rausgebracht letztens. Aber das ist ja eher alles so klein und ich glaube nicht auf, natürlich ist das auf Profit aus, aber jetzt nicht so auf, ich muss jetzt nochmal 3 Millionen machen.
Ja, ne, ich glaube, dass der Melzer da auch so ein bisschen mehr Respekt oder vielleicht auch Skrupel hat. Der hat ein bisschen mehr Stolz. So an, der würde seinen Namen nicht für einen Airfryer hergeben.
Richtig. Nee, ich habe letztens noch gehört, ich habe doch das Schneidebrett vom Melzer, was so ein bisschen, also es ist ein fettes Holzbrett und das ist einfach in sich um ein paar Grad gekippt, oben geschliffen und dann ist aber nicht der ganze Rand mit abgeschliffen, sondern so, dass wenn du eine Tomate zum Beispiel schneidest, läuft der Saft einfach nach hinten und bleibt dann hinten einfach in der Kante hängen.
Ja.
Und da erzählt er bis heute noch total stolz drüber, dass das seine Idee war. Dass ihn immer genervt hat, in der eigenen Suppe zu schneiden.
Ja, kann ich gut verstehen.
Und deswegen hat er halt irgendwann mal das designt und beim Schreiner einen Auftrag gegeben und dann wurde das irgendwann mal in Großproduktion gegeben. Aber das ist auch einfach genial, muss man sagen.
Ja.
So, stopp jetzt hier Schluss. Wir können für diese Menschen keine Werbung machen.
Nein, natürlich nicht.
Das ist zu viel.
Natürlich nicht. Ich hätte eine kleine Frage an den TV-Mann.
Oh, sehr gern.
Weil ich aus eigener bitterer Erfahrung natürlich jetzt auch Probleme mit Mitarbeitermangel und so weiter und so fort habe. Merkst du auch schon, also jetzt beruflich und im Privatleben, die Auswirkungen von Personalmangel an allen Ecken und Enden?
Sagen wir mal so, dadurch, dass es nicht nur Personalmangel, sondern auch Geldmangel in der Fernsehbranche herrscht, kommt das der Fernsehbranche im Moment noch eigentlich sehr entgegen, dass es kein Personal, oder man stampft gerade eh alles so ein und macht viele Sachen in Personalunion und Leute werden auf Produktion geschickt, die dann drei Aufgaben machen sollen, oder Assistenten werden nicht mehr Assistenten genannt, sondern drehende Assistenten und werden dann eingesetzt als Kameraleute zum Beispiel. So, also deswegen, ja, man merkt das total. Mhm. Und wenn man so produzieren würde wie vor, sagen wir mal, wie vor Corona, dann hätte man richtig, richtig großes Problem. Aber da ist der ganzen Branche eh gerade nicht ganz so wahnsinnig gut geht und nicht mehr so fett und nicht so viel produziert wird und nicht in dem Ausmaß, ist das noch zum Glück nicht ganz so schlimm.
Also spielt das der Branche gerade in die Hände?
Ja, will ich jetzt so nicht sagen, aber so ein bisschen schon. Und es ist immer abwechselnd. Also wenn man sich jetzt den freien, wir arbeiten ja auch viel mit freien Kollegen zusammen, wenn man sich den freien Markt anguckt, ist es immer abwechselnd, dass entweder zu wenig Tonleute oder zu wenig Kameraleute auf dem Markt sind.
Mhm. War schon immer so.
Das wechselt sich immer wieder ab.
Ja. Braucht man denn eigentlich noch einen Tonmann?
Selbstverständlich.
Du musst das ja sagen.
Nee, selbstverständlich, weil das kommt ja darauf an, auf welchem Niveau man arbeitet.
Ja, natürlich.
Wenn wir jetzt das Niveau nehmen von Verkocht und Abgedreht am Herd, wo es keinen Tonmann gibt, sondern ich darauf vertraue, dass der Ton da schon ankommt.
Ja.
Und jetzt auch den Kompromiss eingehe, dass das der Computer autopegelt. So, dementsprechend kann dann auch sein, dass der Ton mal scheiße ist oder vielleicht auch mal gar kein Ton da ist oder der Induktionsherd rein raschelt oder irgendwas. Das kannst du dir im professionellen Umfeld ja nicht erlauben. Okay. Du verkaufst ja eine Dienstleistung, die dann auch hundertprozentig hinten rauskommen muss und ankommen muss.
Ja. Weißt du denn von Formaten, die mit nicht viel größerem Aufwand gedreht werden als das, was wir machen?
Ja, gibt es immer mal wieder. Dann auch teilweise Formate, wo dann nur kleine Teile der Sendung mit sogenannten VJs zum Beispiel produziert werden, wo dann wirklich nur ein Kameramann rausgeht. Diese Mehrarbeit hat sich auch noch irgendwie um den Ton zu kümmern und dann den Arsch voll kriegt, wenn
das also in die Hose geht.
Ja. Mhm. Also das ist im Moment so ein Trend, der macht an ganz vielen Ecken, finde ich, da, es macht keinen Spaß, oft sowas zu planen, weil gerade wenn du so in so einer fetten Planungsphase bist, macht das Bock, das zu besetzen. Und um so jede Position zu besetzen und die Technik zu besetzen und zu machen, natürlich schmeißt du immer so den Idealfall rein und am Ende des Tages...
Ja, dann wird der zusammengestrichen vom Kunden.
Wird das zusammengestrichen. Mhm. Aber der Trend, der im Moment da ist, der ist vollkommen absurd. Ja. Also wo du denkst, ja, geht alles, aber dafür haben wir den Job ja nicht gelernt.
Ja.
Boah, echt. Also, nee, da muss ich sagen, das macht gerade keinen Spaß.
Ja, ich denke...
Da wird es aber auch wieder die Rolle rückwärts geben. Also... Ja, natürlich wird nicht mehr so viel Geld da sein, wie es mal da war, aber was ich letzte Woche schon sagte, hier die Raab Entertainment, die schüttelt gerade die Branche so ein bisschen auf. Ja. Jeder guckt gerade doppelt über den Tellerrand, ob man nicht irgendwo noch was verbessern kann. Besser mal, weil, ne, weil man weiß nicht genau, wie groß diese Konkurrenz wird. Vielleicht wird die auch gar nicht so groß und diese Blase platzt irgendwann.
Ja.
Aber ja.
Aber erstaunlich, dass eine neue Firma die Branche so aufrütteln kann.
Ja, das ist ja nicht eine neue Firma, die es vorher nicht gab, sondern das ist die Firma gab es vorher nicht, aber alle Leute, die da drin sind, inklusive dem Chefmoderator, der hat, man muss es ihm zugestehen, der hat das Unterhaltungsfernsehen damals in eine ganz gewisse Richtung geprägt, ohne die es heutzutage so viele Sachen nicht geben würde oder vollkommen anders geben würde.
Man muss sagen, dass der herzlich wenig in Amerika oder England geklaut hat. Also er hat schon wirklich eigenes Zeug gemacht.
Ja, und auch dieser Schachzug, jetzt zu RTL und in die RTL-Gruppe reinzugehen, ist auch im Nachhinein, also da habe ich mich auch immer gefragt, warum? Warum ist der, hat er sich nicht ins gemachte Nest gesetzt? Mhm. Wahrscheinlich am Ende, weil RTL-Gruppe mehr, also weil die es wollten und mehr Geld gezahlt haben. Ja. Aber damals zu der Zeit, als Raab richtig auf seinem Höhepunkt war, da war die ProSieben-Gruppe und die RTL-Gruppe, also RTL mit Vox und RTL 2 und allem, auf der anderen Seite ProSieben mit Sat.1 und entsprechenden Sendern dahinter, das waren zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, Leute, Zielgruppe, die ProSieben-Gruppe geschaut hat, ProSieben Sat.1-Gruppe, war nicht der typische RTL-Zuschauer.
Ja.
Das waren schon getrennte Lager. Mhm. So, und das hat sich jetzt heutzutage alles so ein bisschen vermischt. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass der nämlich jetzt genau ins andere Lager reingegangen ist.
Ja, für RTL diesen Markt weiterentwickelt.
Ja. So, also, ich bin ja wirklich, so wie alle sind, man kann gespannt sein. Mhm. Und immer wenn jetzt irgendwelche, die Branche ist so billig, ne? Immer wenn irgendwo Unklarheiten sind oder Sachen fürs nächste Jahr noch nicht zugesagt werden oder irgendwelche Sendeplätze vergeben sind, wird immer spekuliert jetzt.
Interessant.
Ja, und vielleicht gibt es da so viel zu tun, dass wir dann bald irgendwann richtig in Personalmangel kommen.
Ja, oder vielleicht hat Raab alles abgeworben, was nicht bei drei auf den Bäumen war.
Ja, die Angst gab es ja, da habe ich jetzt letztens so ein Interview auch gelesen, die Angst gab es dann ja so von wegen, dass das Geld dann jetzt nur an Raab Entertainment fließt und für die anderen Sachen kein Geld mehr überbleibt. Da kann man aber beruhigenderweise sagen, ich komme nicht mehr auf die Zahl, aber ich meine, es waren allein für RTL Plus, also der ist ja im Prinzip aktuell nur bei RTL Plus, also bei dem Streamingdienst.
Ja.
Aber in dem, ich glaube, in dem Hauptsender, warte mal, der hat jetzt 90 Millionen Euro zugesagt bekommen. Und ansonsten ist das Jahresbudget für Unterhaltungsproduktionen in der RTL-Gruppe bei 2 Milliarden Euro.
Wow.
So, das heißt, diese 90 Millionen ist ein ordentlicher Batzen, aber jetzt
lange auch nicht alles.
Jetzt lange nicht alles, dass andere sich jetzt Angst haben müssen, irgendwas nicht zu bekommen oder so.
Ja.
das ist schon echt 2 Milliarden Euro für die Scheiße.
Kannst du eine Menge Scheiße von drehen.
Qualitätsfernsehen, meine ich.
Natürlich. Natürlich.
Produziert von zwei Menschen, wovon einer ein Azubi ist.
Ja, eigentlich kann man den Sack zumachen.
Ich gehe mal davon aus. Ich hab hier noch eine schöne Thematik zum Thema Mehrwertsteuer.
Mhm.
Das können wir aber nächste Woche machen.
Ja.
Ich habe so ein paar interessante Sachen über diese sogenannte Mehrwertsteuer gelernt. Die fand ich sehr interessant.
Hören wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche. Ja, in diesem Sinne, ich habe auch noch, also machen wir auch nächste Woche 5 Speed-Fragen, habe ich auch noch an dich.
Ja.
Die können wir dann ganz, ganz schnell vielleicht machen.
Genau. Wie immer.
So, dann singen wir zum Schluss noch ein bisschen Layla und lustig ist das Zigeunerleben.
Ja.
Featuring Heino. Und gehen zurück an den Stammtisch im Käferzelt. Ist das, läuft das für Oktoberfest eigentlich noch? Wie lange geht das noch?
Ich weiß es überhaupt nicht. Also ist ja, ich habe noch nie verstanden, dass das Oktoberfest im September läuft. Aber es läuft dann leicht noch in den Oktober rein, glaube ich.
Also ich könnte jetzt schon wieder mit so ganz krassem Halbwissen kommen. Das Oktoberfest war ja ursprünglich eine Pferdeveranstaltung, eine Reitveranstaltung zu Ehren von Prinzessin Theresia oder so, weil ich weiß nicht, was sie für einen Stand hatte. Deswegen heißt diese Wiese heutzutage die Theresienwiese.
Ah ja.
Und das war ursprünglich, wie gesagt, eine Reitveranstaltung, wo, was damals nicht üblich war, aber jeder Münchner umsonst kommen und gucken durfte. Und aus dieser Veranstaltung ist das heutige Oktoberfest entstanden.
Ich kann dir sagen, dass das Oktoberfest in Nettersheim, in der Steinfelder Straße auf dem großen Parkplatz, niemals eine Reitveranstaltung war.
Bestimmt nicht. War das schon?
Das ist am, also quasi heute, 3. Oktober.
Ah, also quasi, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, zieh die Lederhosen an.
Ja, es ist tatsächlich immer sehr laut in der Küche, weil der Parkplatz ist quasi hinter meiner Küche und die Blaskapelle, die da spielt, ist immer sehr laut. Die kann man quasi mit der kücheneigenen Musikanlage nicht übertönen.
Ja, dann viel Spaß dabei.
Danke.
Und ja, man sieht sich auf einem Mass.
Ja, ne?
Ich sag winke, winke, überlass dir die letzten Worte und freue mich auf nächste Woche.
Ich sage, tschüss. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Maridiot und schwenkt der Hut.